Hello, hello!
Willkommen bei Business Blabla, dem Podcast für alle, die Business ehrlich, direkt und ohne Filter hören wollen. Wir sind
Steffi Schmidt-Meister
und Nancy Nielsen, Unternehmerinnen, langjährige Businessfreundinnen, deine Hosts von Business Blabla. Du hörst hier Business Talk, aber auch jede Menge private Einblicke und echte Geschichten aus unserem Leben. Ungefiltert und direkt.
Und ja, wir piepsen nichts raus. Na super, das fängt ja gut an. Also, schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück, wir legen los.
Guten Morgen und willkommen zu Business Blabla, dem Podcast, in dem Business-Erfolg erst richtig zählt, wenn er sich auch gut anfühlt. Heute fragen wir, wie gelingt ein gutes Leben? Nicht als Insta-Quote, sondern mitten zwischen Angeboten, Abgaben und Abendbrot. Wir sprechen darüber, wie wir genug definieren, wie Geld, Zeit und Aufmerksamkeit zusammenhängen und welche Gewohnheiten wirklich tragen. Klingt groß? Stimmt, aber wir versuchen es trotzdem. Ich bin Nancy Nielsen und an meiner Seite, wie immer, die bezaubernde Steffi Schmidt-Meister.
Hallo!
Steffi, stell dir vor, du legst abends den Kopf aufs Kissen und denkst, das war ein guter Tag. Welche drei Dinge waren garantiert drin und was hast du bewusst weggelassen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist für so einen guten Tag, dass ich einmal so richtig gelacht habe. Also so richtig aus vollem Herzen gelacht habe. Dann ist das schon ein guter Tag gewesen. Dann sollte ich, wenn möglich, ich sag mal, mit jemandem ein gutes Gespräch geführt haben.
Ja, also dann sind die Freitage ja auf jeden Fall schon mal gute Tage.
Also die Freitage sind definitiv gute Tage, weil wir haben heute Morgen schon gelacht. Jetzt haben wir ein gutes Gespräch. Ich sollte auch noch irgendwas gemacht haben, was mich weitergebracht hat, mich um mich oder jemand anderen. Also ich habe irgendwas Gutes gelesen, gehört oder gesehen, das finde ich schon spannend. Und was so einen guten Tag wieder kaputt macht, ist, glaube ich, wenn ich mir zu viel reingepackt habe.
Hm. Ja, bin ich bei dir. Wenn man dann irgendwie so einen kompletten Overload abends hat, dann völlig überlastet ins Bett geht und gar nicht mehr richtig zur Ruhe findet. Und
genau.
Ja. Ja, wie sieht es denn bei einer Woche, bei einem Monat, bei einem Jahr aus?
Also ich glaube, dass für mich wichtig ist, dass ich auf jeden Fall Freunde getroffen habe, meine Familie gesehen habe. Das ist bei mir in der Woche natürlich nicht möglich, aber aufs Jahr gesehen auf jeden Fall. Dass ich irgendwas gelernt habe, was ich vorher noch nicht konnte. Dass ich eine Stadt besucht habe, also am liebsten echt eine Großstadt. Ich lebe ja gerne auf dem Land, aber ich verbringe unheimlich gerne Zeit in einer Großstadt, möchte da tatsächlich nicht wohnen. Aber Städte erkunden finde ich total spannend. Ja, irgendwas Sinnvolles. Ich möchte irgendwas Sinnvolles gemacht haben. Auf jeden Fall.
Kann ich alles total unterschreiben. Also ja, bei mir, also wenn ich rückblickend sozusagen jetzt sagen müsste, was ich im letzten Jahr, also jetzt irgendein random Jahr, dann möchte ich auch sagen, ich habe wieder was Neues gelernt, also was Größeres. Ich habe mich entwickelt. Ich habe Probleme gelöst, die ich im letzten Jahr noch hatte, die ich jetzt nicht mehr habe am besten. Ja, ich habe viel Zeit mit meinem Mann und mit meinem Sohn verbracht. Ich bin gereist, ich habe schöne Dinge gesehen, ich habe das Leben genossen, ich habe viele Menschen getroffen, ich habe viel Inspiration bekommen. Ja, und natürlich das, was immer still und leise mitschwingt. Ich bin gesund gewesen. Oder ich bin gesund. Das ist auch total wichtig. Das merkt man ja immer erst, wenn es nicht mehr so ist. Dann fällt es einem plötzlich auf. Oh, und daran sieht man eigentlich schon, dass das, glaube ich, gar nicht die großen Dinge sind. In dem Sinne, dass wir jetzt sagen, oh, da muss jetzt ein Autokauf gewesen sein oder ein Hauskauf oder den nächsten Brilli habe ich mir geholt. Oder
ja.
Ne, das ist eigentlich, also abgesehen davon, dass das, glaube ich, in unser beider Leben nicht sehr, sehr oft stattfindet oder gar nicht, sind das nicht die Dinge, die wichtig sind?
In meinem Leben tatsächlich auch nicht. Das sind eher diese elementaren Sachen und was du sagst, also auch so Familie oder ja, das ist halt auch wichtig, ne? Also ich denke auch so, wenn ich mir überlege, dass ich meinen Sohn auch viel öfter gerne natürlich sehen würde. So, und das passiert halt nicht jede Woche. Und das passiert halt manchmal auch nicht jeden Monat. Und auch meine Eltern, das ist natürlich etwas, aber was natürlich aufs Jahr gesehen auch schon da sein muss, damit man irgendwie sagt, das war jetzt ein gutes Jahr. Also ansonsten, ja, es sind, man sagt, dass es Kleinigkeiten sind, aber eigentlich sind es gar nicht, es ist keine Kleinigkeit.
Also vor allem in den langen Linien sind es dann halt keine Kleinigkeiten mehr. Es sind Alltäglichkeiten.
Genau.
Aber keine Kleinigkeiten. Beim gut gelebten Leben, da ist ja oft die christliche Perspektive, ja, also sagen wir mal, die uns immer mal über den Weg läuft, so würde ich es vielleicht formulieren, die vielleicht auch zuerst damit angefangen haben, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil sie natürlich sich mit Kontemplation und ein Stück weit sozusagen durchs Gebet auch mit Meditation beschäftigt haben und philosophisch unterwegs sind. Und deswegen habe ich mal zwei Perspektiven mitgebracht. Die eine ist von Anselm Grün, den kennt bestimmt jeder. Ist der Benediktinermönch?
Ja.
Ja. Genau, und er umschreibt ein gutes Leben so. Das rechte Maß, Extreme meiden, einfach leben im Einklang mit sich selbst, und Dankbarkeit und Gelassenheit. Halt, ich habe noch was unterschlagen. Selbstannahme statt Selbstbewertung. Sich selber aushalten, finde ich auch ganz interessant, sich nicht ständig abzuwerten. Rhythmus, Stille, Rituale. Ein eigener Lebensrhythmus in Zeiten der Unruhe. Dazu gehören eben auch Achtsamkeit und Natur. Dann Gemeinschaft und Barmherzigkeit. Maß hält auch, wer die Schwächen im Blick hat, die Schwachen im Blick hat. Also das ist für mich so dieses, das mache ich auch ganz oft, dass ich mich ins Verhältnis setze zu anderen, mein Leben in Verhältnis setze zu anderen Leben, wo ich dann denke, du kannst wirklich drei Kreuze machen, dir geht's echt richtig gut, du hast alle Chancen. Genau, und das sind die Punkte, würde ich sagen, die mit denen wir am meisten was anfangen können beim Pater Anselm Grün. Was sagst du? Kannst du dich da irgendwo verorten in diesen Punkten?
Ja, also ich denke, dass das natürlich alles Sachen sind, die, wenn du das tatsächlich machst, auch ein gutes Leben tatsächlich ausmachen. Bei den Extremen, da schwanke ich immer so ein bisschen. Ich weiß aber, ich glaube, was er damit meint, also nicht in diese Extreme zu gehen. Finde ich manchmal schon spannend, wenn man irgendwas extrem manchmal macht. Also ich neige da auch zu, dann etwas sehr intensiv zu machen. Aber ich glaube, er meint auch irgendwie so die schlechten Sachen vielleicht. So dieses, also, oder es wird etwas zu einer etwas schlechteren Sache, wenn du es halt zu extrem machst, ne? Also,
die Dosis macht das Gift.
Ja,
also der klassische, genau. Satz.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Aber so vom Typ her neige ich schon manchmal dazu, wie in so ein Rabbit Hole dann irgendwie so rein. Und dann irgendwann denke ich so, oh Gott, also, und alles andere ist dann so liegen geblieben. Und das ist dann ja auch nicht gut. Also alles andere meine ich jetzt zum Beispiel, was du sagst, kümmere dich auch um deinen Körper, dass du sagst, Bewegung, Schlaf, Ernährung und diese ganzen Geschichten. Das ist tatsächlich was bei mir dann komplett, was ich dann sehr schnell runterfallen lasse. Zugunsten von, ich bin jetzt in einem Thema so drin. Das ist dann natürlich nicht gesund. Und ich glaube, das meint er damit, dieses wirklich so eine Balance zu finden in seinem Leben auch. Ich glaube auch diese, was ich auch sehr spannend finde, ist sich auszuhalten. Oder hieß es so?
Sich auszuhalten? Ja, sich selber auszuhalten und sich nicht ständig zu vergleichen.
Ja, und ich glaube, da bin ich super schlecht drin. Dieses, kennst du das, dass du manchmal so Tage hast, wo, wenn du dich im Spiegel siehst, dass du manchmal so denkst, so, ja, das brauche ich heute nicht. Also diese Konfrontation irgendwie. Und manchmal bist du völlig okay mit dir und findest dich gut und bist mit dir völlig im Reinen. Und dann gibt es so Tage, da denkst du so, oh, jetzt muss aber was anderes kommen. Also das sehe ich jetzt irgendwie auch schon. Ja, das ist so, also ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
Ich muss nur lachen, so, ich stehe vorm Spiegel und denke, jetzt muss auch mal was anderes kommen. So, ja. Ein neues Gesicht, mal so drüber schieben.
Ja, aber dass du so denkst, du bist an so vieles gewöhnt auch, ne? Du nimmst so vieles nicht in Kauf, sondern du nimmst halt so vieles einfach als gegeben irgendwie hin. Und das finde ich manchmal, dann denke ich mir so, ja, Also bei mir ist das so.
So, um mal auf den Punkt mit den Extremen zurückzukommen, ich glaube, man muss halt seine eigenen Grenzen gut kennen. Mhm. Und das kann ja durchaus sein, dass du dich halt mal eine gewisse Zeit total intensiv mit einer Sache beschäftigen musst und dann quasi aber lernen solltest, zu spüren, okay, ich komme jetzt hier wirklich an meine Grenze. Also ich sag mal so, ich habe zum Beispiel sowas, wenn ich jetzt was in Canva mache, dann ist das ja kreativ und das macht mir total Freude. Und dann kann ich das auch, ich mache das dann auch gerne mal abends noch irgendwie, ich habe ja in meinem Wohnzimmer einen großen Tisch stehen und das ist mein Lieblingsarbeitsplatz zu Hause und nebenbei gucke ich ein bisschen irgendeine Serie und dann braucht jetzt sozusagen ja nicht so viel Gehirnleistung und bin kreativ und dann kann ich das echt stundenlang machen. So, aber auch da muss ich drauf achten, auch wenn mir das Freude macht, dass das Energie kostet. Weil ich dann nämlich oft aufstehe und entweder tut mir der Rücken übelst weh und ich komme nicht mehr hoch. So. Oder ich habe es so übertrieben, dass ich merke, ich komme nicht mehr zur Ruhe. Also ich habe sozusagen die klassische Bildschirmzeit einfach überschritten und mein Gehirn sagt, was? Ich bin hier noch voll auf Lichtspeed. Wie soll ich denn jetzt bitte schlafen? Obwohl ich total müde bin. Und das sind so Dinge, das ist, glaube ich, das, was er meint, dass man natürlich durch Routinen auch diese Extreme einfach vermeidet, dass man eben sagt, nein, ich habe einen festen Feierabend und dann klappe ich zu und dann gehe ich ein paar Schritte und dann esse ich was und dann fahre ich mich runter. Und das ist sozusagen, wenn man das, glaube ich, an 90% der Tage macht, dann darf man in 10% der Tage auch mal eskalieren. Sagt ja nicht, dass man innerhalb des Tages dann nicht trotzdem sich einer Sache mal völlig verschreiben kann und sich da richtig rein versenken, so wie du das immer so schön sagst mit deinem Rabbit Hole. Das ist ja nicht gleich, in meinen Augen, nicht gleich ein Extrem oder kein schlechtes Extrem. Und ich gebe dir aber vollkommen recht mit diesem im Einklang mit sich selbst sein, das ist oft so schwierig, finde ich. Wir sind ja unfassbar ehrgeizig, denke ich, also du ja auch. Und also ich neige ja dazu, ich habe ja in jedem Bereich meines Lebens einen total tollen Menschen vor Augen, den ich quasi wie so ein Role Model habe und also ich möchte quasi nicht wie eine Person sein, sondern keine Ahnung, wie 30 oder 50 Personen. Und das kann ja nur in der kompletten Überforderung enden. Ja, ich kann weder, also keine Ahnung, so schön sein wie eine bestimmte Person, gleichzeitig so intelligent, gleichzeitig so gebildet wie jemand Drittes und so erfolgreich wie, keine Ahnung, eine vierte Person. Oder am besten noch beim Erfolg dann nochmal aufgeteilt in unterschiedliche Kategorien und so. Ja, so. Das ist ja unmöglich. Also ne, das, man weiß das ja eigentlich auch. Aber ich glaube, das, was du auch beschrieben hast, ist, dass wenn du dann vom Spiegel stehst, siehst du in dem Moment diese Person vor dir oder die Situation, die du gerne hättest und denkst dann, ja, super, du Loser. Mhm. Wann bist du eigentlich falsch abgebogen? Wo ist es eigentlich schief gelaufen? So.
Ja, wobei ich meine jetzt eigentlich auch gar nicht so, dass ich das so von der Optik her meine, sondern ich gucke mir dann in die Augen und dann denke ich mir manchmal so, weißt du, was ich meine, dass ich so denke, so,
Das habe ich eigentlich auch gemeint. Also das ist schon, hat jetzt nicht nur was mit Optik zu tun.
Also es hat auch was, aber nicht nur. Ne? Also dieses, genau. Weil man kennt sich ja gut. Ne? Also man selber kennt sich ja tatsächlich am besten. Oder sollte man zumindest. Und da denke ich mir manchmal, weiß man oder kennt man ja seine eigenen vermeintlichen Schwachpunkten, Baustellen, wie auch immer, die kennt man ja tatsächlich am besten. Also das, was man vielleicht oder wie andere einen tatsächlich sehen, hat manchmal ja nichts damit zu tun, wie du dich siehst. Mhm. Ne? Also es kann ja positiv und negativ sein. Ne?
Ja. Naja, und in der Theorie wissen wir das ja alles. Wir wissen ja auch, dass wir unser eigenes Bild nicht von der Meinung anderer abhängig machen sollten, weil die sowieso auch nur wie so eine Taschenlampe in den Ozean reinleuchten, in unser Leben und in unsere Persönlichkeit und sich also in der Regel nur ein oberflächliches Bild von uns machen können und vielleicht auch noch eigene Interessen dabei verfolgen. Aber In der Realität ist es dann halt trotzdem nochmal eine andere Geschichte. Dann macht man sich eben doch davon abhängig und denkt sich so, warum siehst du das nicht? Warum, keine Ahnung, hast du eine schlechte Meinung von mir? Oder was muss ich tun, damit sich das ändert?
Und, ja.
Oder was muss ich tun, damit ich da mithalten kann mit manchen Personen? Oder ich will auch zu diesem Kreis gehören. Warum bin ich da nicht dabei? Und so weiter und so fort.
Ja, also das ist schon... Was tatsächlich dahinter steckt irgendwie auch, mhm. hinter diesem Wunsch auch, ne?
Mhm.
Ich glaube, es ist eines der schwierigsten Dinge, glaube ich, im Leben, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wir sind so Meister da drin, uns mit anderen zu beschäftigen und wir finden immer, oder wir wissen immer für andere ganz genau, wir haben da immer irgendwie eine Lösung, eine Idee oder so. Oder eine Meinung und bei uns selber ist es dann oft, ja, ich finde, es ist eine der schwierigsten Aufgaben im Leben.
Bin ich total bei dir, weil ich glaube, also da habe ich ja von David Richard Precht mal so einen interessanten Satz gehabt, dass ja die Presse oft versucht, den Kern eines Menschen darzustellen. Mhm. Ja, also der ist im Kern gut oder der ist im Kern böse und der ist im Kern genauso. Und dass das aber ja gar nicht den Kern gibt, sondern ja. dass es sowieso schon mal verschiedene Rollen gibt, in denen du agierst.
Ja.
Und dann ist das auch ununterbrochen in Entwicklung.
Mhm.
Also wir sind ja nicht mal mehr die Leute von vor einer Woche im Prinzip, sondern ne, das ist ja, du triffst jemanden, du kriegst einen Impuls und dann denkst, ja. passt du wieder an und so weiter. Ich glaube, wenn wir uns manchmal Aussagen von uns selbst anhören könnten in der Retrospektive, was, ja, und dann würden, ja, aber gar nicht mal jetzt, dass es schlimm ist, sondern ich glaube, wir wären ganz oft erstaunt, was wir mal für eine Meinung hatten zu einem ja. gewissen Thema, wo wir heute sagen, hä, das habe ich gesagt?
Genau.
So denke ich gar nicht. Weil wir das einfach dann weiterentwickelt haben und verändert haben und,
ja,
und das ist jetzt unsere Erfahrungen gemacht haben und das ist jetzt unsere neue Realität
mhm.
und so fühlen wir uns jetzt und haben das andere vollkommen verdrängt. Und wenn da einer kommen würde und würde sagen, übrigens, du hast mal das und das gesagt, dann würden wir vollkommen erstaunt sein wahrscheinlich.
Also ich gebe dir mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel einfach. Wenn du keine Mutter bist
mhm.
und du siehst manchmal und du siehst dann Mütter, die mit ihren Kindern irgendwie in Anführungsstrichen gerade nicht so klarkommen, dann denkst du dir so, mein Gott, ne, so, mach doch das,
ja,
ist,
ja,
doch
genau.
ist doch alles nicht so schwierig. So in dem Moment, und vielleicht sagst du auch mal irgendwas, keine Ahnung, und in dem Moment, wo du Mutter bist, weißt du ganz genau, dass das, was dein Vergangenheits-Ich darüber gedacht hat, wie das ist, wenn man Mutter ist und was man alles machen würde und, ne, und was man auch nicht machen würde, dann denkst du dir so, ey, Mädchen, das war jetzt mal richtig doof, ne? Also
peinlich, ja,
wie genau. Wie peinlich, wirklich. Also das ist das Beste, ich finde, das ist das beste Beispiel, wie man, oder zu dem, was du eben gesagt hast, was man in der Vergangenheit mal gedacht oder gesagt hat über irgendwas.
Also, das ist ja mit der Arbeitnehmer- und der Chefrolle das Gleiche. Also wenn man mal Arbeitnehmer ja, war, wenn man dann denkt, ja, als Chef würde ich das so und so machen mhm. und dann ist man irgendwann Chef und dann denkt man so, ja, das war eine schöne Idee, aber funktioniert leider überhaupt nicht. Eine
schöne Idee.
ja, und dann zusätzlich dazu, dass man natürlich erstmal die Perspektive auch mal einnehmen muss, also wie man so schön sagt, mal in den Mokassins des anderen auch mal gehen selber,
ja.
verändern sich ja auch die Zeiten noch. Also es ist ja auch alles volatil. Wir müssen uns ja permanent anpassen, verändern, überlegen, wachsen, entwickeln. Und deswegen ist es eigentlich utopisch. Wir spüren es gerade, glaube ich, beide, dieser permanente Vergleich mit irgendwas. Das ist eigentlich vollkommen sinnlos, weil es ja. sowieso immer nur, wenn überhaupt, ein Bruchteil von einer Sekundenaufnahme ist, die wir da vergleichen können.
Ja, und es ist ja auch immer nur so, es ist ja so subjektiv, ne? Es ist ja... ist ja nichts, was du wirklich, wo du wirklich eine Zahl, ein Maß dran setzen kannst. Das ist ja nur das, was du da gerade empfindest in dem Moment. Also, und das kann ja durch ganz, ganz viele verschiedene Faktoren auch beeinflusst werden.
Ja. So, ich bringe mal jetzt noch die Perspektive von Mutter Teresa ein.
Na, da bin ich gespannt. Die passt ja zu dir.
Ja, also. Nee, aber tatsächlich, weiß ich nicht, habe ich die tatsächlich in meiner Jugend sehr verehrt. und weiß aber gar nicht so viel über sie. Also außer das, was wahrscheinlich alle wissen. Und aber bei dem Thema dachte ich so, ja, was sagt eigentlich jemand wie sie dazu oder hat dazu gesagt, die ja ihr Leben im Prinzip komplett anderen gewidmet hat. Also bei Anselm Grün ist es ja noch ein bisschen anders. Der hat sich natürlich für ein sehr, sehr einfaches Leben entschieden als Mönch und sein Leben Gott gewidmet. Der aber ja tatsächlich, wenn man ihn beobachtet in seiner Realität, trotzdem sehr viel philosophisch arbeiten kann. Der kann sich sehr viel mit seinen Themen beschäftigen. Der schreibt seine Bücher, der hat viel Kontakt. Also ich würde behaupten, dass der schon seine Person auch lebt. Mhm. Das hat Mutter Teresa auf ihre Art und Weise sicher auch gemacht. Aber es ist, glaube ich, schon noch mal ganz krass anders, wenn du so dich vollkommen eine Aufgabe hingibst, die ausschließlich anderen dient. Da musst du, glaube ich, schon sehr viel von dir selber auch aufgeben. Oder eben auch nicht. Ich weiß es nicht, wie man es dann einbringt. Auf jeden Fall sind ihre Gedanken zu einem guten Leben Liebe als Tat, zuerst zu Hause, auf Englisch, also Love begins at home. Es zählt nicht, wie viel wir tun, sondern wie viel Liebe wir in das Tun legen. Beginne in der eigenen Familie und dann beim Nächsten bei dir. Berufung, für die Liebe geschaffen. Für sie sind wir geschaffen, zu lieben und geliebt zu werden. Daraus erwächst Sinn, Würde und Verantwortung. In dem Fall bei ihr für die Bedürftigsten. Freundlichkeit öffnet die Tür. Begegnen wir einander mit einem Lächeln. Das Lächeln ist der Anfang der Liebe. Gebet und Dienst gehören zusammen. Gut, das ist jetzt der christliche Ansatz. Die Familie, die betet, bleibt zusammen. Kontemplativ sein im Herzen der Welt. Und Maßstab ist Treue, nicht Größe. Viele fassen ihre Haltung so zusammen, lieber treu sein als erfolgreich wirken. Viele kleine Dinge mit großer Liebe tun. Genau, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Das geht eigentlich quasi ja nochmal eine Etage tiefer, finde ich, unter das, was Anselm Grün sagt. Also es ist quasi so eigentlich die Wurzel, so würde ich das zusammenfassen. Also das, was man tut, ich habe auch einen Satz, den wollte ich mir eigentlich mal tätowieren lassen, bin ich aber noch nicht dazu gekommen. Mit ganzem Herzen bis zum Schluss.
Ich dachte, das hast du mal dich tätowieren lassen. Das hast noch du mir nicht. Nämlich schon mal gesagt.
Genau, das soll, also ich, jetzt kann ich das ja mal zeigen hier für alle. Ich weiß gar nicht, doch, das sieht man. Hier ist ja dieses die Tätowierung, die mein Tauchspruch beinhaltet. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und das ist quasi wie so eine Wasserpfütze, wo dann auch diese Füße so durchlaufen. Und eigentlich wollte ich hier oben noch eine Dose haben, die quasi umgefallen ist, aus der diese Farbe oder diese Pfütze, dieses Wasser rausläuft. Und da sollte auf der Dose draufstehen, mit ganzem Herzen bis zum Schluss. Das habe ich nie umgesetzt, unter anderem tatsächlich auch aus Schiss, weil ich hätte ja hier diese Verbindung über den, wie sagt man hier, wie heißt diese Stelle, Ellbeuge.
Ist wahrscheinlich die empfindlichste Stelle, an der man sich überhaupt tätowieren lassen kann, laut
Es ist Meinung, schon ne? hier, du siehst hier dieses Schlussstück und das war schon, und das sind nur ganz so dünne, das war so schlimm, weil die Sehne so vibriert hat gefühlt, dass ich dachte, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, hier über dieses Stück drüber zu kommen, bis man hier oben wieder so.
Hör auf.
Okay, also so viel zu gelebten Leben und wie gelingt ein gutes Leben. Manchmal muss man auch auf Dinge verzichten. Genau, aber dieses mit ganzem Herzen bis zum Schluss, das symbolisiert das für mich, dass man eben die Dinge, die man anfasst, also natürlich probiert man sich auch mal aus und man muss erstmal gucken und sich orientieren und das auch immer wieder im Leben. Aber wenn man sich dann für etwas entschieden hat, dann das wirklich mit ganzem Herzen bis zum Schluss zu tun, wie wir beide das auch gerne immer sagen, formulieren, Commitment abgeben für eine Sache. Und ja, eben das mit Liebe zu tun. Weil ich glaube, dann ergeben sich auch neue Dimensionen. Dann kann man eben Krisen besser wegstecken. Dann kann man Täler besser durchstreiten. Dann kann man aber auch Lösungen besser finden. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Basis für ein gut gelungenes Leben.
Aber das bedeutet ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, bedeutet das ja zum Beispiel, dass ich alles, was ich tue, mache ich ja ohne dafür für mich einen Vorteil zu erwarten. Das ist richtig, so habe ich es ja verstanden. Das finde ich nämlich super spannend, weil wenn ich etwas aus Liebe mache, also aus Liebe zu, ich sage jetzt mal, in dem Fall jetzt ja den Ärmsten der Welt oder keine Ahnung, dann bedeutet das ja tatsächlich, dass ich das ja ohne einen Hintergedanken mache, ohne einen Vorteil für mich daraus zu also schöpfen zu wollen oder irgendwas. Das finde ich eigentlich das super Spannende. Also weil ich glaube, dass das tatsächlich der Schlüssel auch ist, dass du etwas tust, ohne etwas zu erwarten.
Ja, ne? bin ich total bei dir, weil ist ja, sag ich mal, in der klassischen Liebesbeziehung tut man die Dinge ja eigentlich, das definiert ja Liebe, dass man sie ohne Hintergedanken tut, dass man es einfach tut, weil man den anderen sieht,
ja,
weil man Gefühl für ihn hat, weil man möchte, dass es ihm gut geht. Und ja, bin ich total bei dir, ohne Hintergedanken.
Das ist schon spannend, ne? Also das ist ja etwas, was man tatsächlich, ja, also wie gut bist du denn da drin? Also oder ich, oder die Frage muss man sich ja mal stellen, ne? Also,
ja.
Macht man das jetzt oder macht man manche Sachen auch einfach so, weil man sich vielleicht daraus dann doch einen Vorteil erwartet? Und wie versteckt man das dann? Ich will jetzt gar niemanden ankreiden, ich denke jetzt auch mal so über mich nach. Versteckt man das einfach dahinter, einfach so, damit man vielleicht auch gesehen wird? Also ich mache jetzt etwas, damit ich vielleicht auch, damit andere dann denken so, oh wow, guck mal, ich sehe hier, sie hat sich da und da eingesetzt oder so. Mache ich das aus vollem Herzen oder mache ich das, damit das auch so gesehen wird? Also und dabei, was du diese Beispiele, die du gerade eben genannt hast, das ist ja ganz klar nicht so. Das ist ja wirklich aus diesem tiefsten Herzen. Und was ich letztens, ich weiß gar nicht, ob es jetzt was damit zu tun hat, aber mein Mann und ich, wir haben uns wirklich darüber, wir mussten nachher wirklich lachen, weil ich habe gelesen, dass in einer Beziehung oder in jeder Beziehung liebt jemand immer ein bisschen mehr als der andere. Mhm. Dann habe ich ihn so gefragt, wo er denn glaubt, wie das denn bei uns, also wer das denn bei uns ist. Und diese Frage ist eigentlich total komisch. Und wir haben uns darüber wirklich nachher kaputt gelacht, weil das war so dieses so, ja, wie findet man das überhaupt raus? Also wer hat das überhaupt so rausgefunden und wer wäre das jetzt bei uns und warum und so? Also es ist schon dieses, und es ist ja auch diese bedingungslose Liebe, die man ja irgendwie hat. Die hast ja, ich finde, eine bedingungslose Liebe hat man ja erstmal gegenüber seinem Kind. Also, ne? Oder?
Ja.
Also das ist ja tatsächlich etwas, der könnte ja, ich sag jetzt mal, den größten Bock missbauen. Ich würde ihn ja nicht aufhören zu lieben.
Ja. Also und so. Selbst das trifft nicht für alle Eltern zu, muss man fairerweise dazu sagen.
Das weiß ich nicht, ist das so?
Für die meisten, viele würden das sicher unterschreiben, aber ich würde sagen, nee, das trifft tatsächlich nicht auf alle Eltern zu.
Okay, also das war mir jetzt so nicht bewusst. Also bei mir ist das, also nicht, also Max, falls du das jetzt hörst, benimm dich trotzdem.
Ja, nee, also krass, jetzt sind wir eigentlich ganz in einer hochphilosophischen Diskussion, finde ich. Ganz, ganz spannend. Weil ich glaube, wir können das gar nicht. Wir können nicht vermeiden, dass wir handeln, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen.
Mhm.
Und das Ergebnis kann gut sein, aber am Ende ist es trotzdem eine erfolgsorientierte Handlung, so rum. Also deswegen, spannend, ob man es wirklich alles komplett ohne Hintergedanken und selbstlos tut, würde ich jetzt, glaube ich, sagen, nein. Aber ich denke eben trotzdem, dass wenn du Dinge mit Liebe tust, du eben mehr bei deinen Werten bist, mehr auf die Sache selbst fokussiert bist als auf dich. Und das fände ich das Allerwichtigste, in Krisenzeiten nicht gleich hinschmeißt.
Mhm.
Weil das ist, finde ich, etwas, das braucht unsere Gesellschaft ganz dringend. Also ich will es gar nicht so pauschalisieren, aber wir haben uns schon so ein bisschen zu einer Wegwerfgesellschaft entwickelt. Und ich möchte auch gar nicht die sozusagen die Ehen der früheren Jahrzehnte glorifizieren, weil ich glaube, da wäre es tatsächlich für viele Ehen viel besser gewesen, sie hätten sich getrennt. Aber auf der anderen Seite, so das, was wir heute oft beobachten, dieses, ach ne, ja, da machen wir mal so Freundschaft plus oder wir sind ja irgendwie in irgendeiner Beziehung sind wir schon, aber so richtig und Leben lang, ich weiß jetzt auch nicht, so ist vielleicht das andere Extrem. Also, weil tatsächlich ja die Paare, die über viele Jahrzehnte glücklich sind miteinander, schon beschreiben, dass es natürlich Höhen und Tiefen gibt und dass das sich verändert und dass am Ende die feste Burg erst entsteht durch diese Höhen und Tiefen und dass man sich so lange kennt. Und dass es aber dann natürlich auch andere Qualitäten hat. Und das erreichst du aber eben nur über eine längere Zeit, die du miteinander verbringst. Mhm. Und ich finde es ganz spannend mit diesem, was du sagst, das liebt immer einer mehr. Also glaube, früher hätte ich das auch gesagt, aber jetzt würde ich das nicht mehr unterschreiben, sondern da würde ich eher sagen, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen phasenabhängig, wie man gerade selber Kapazitäten hat. Also dann ist man vielleicht stärker in dem Liebesausdruck und der andere fällt dann mal ein bisschen zurück, weil er einfach gerade irgendwelche Probleme hat oder auch mal ein bisschen liebesbedürftig ist oder was auch immer, ja, einfach Themen im Leben hat, die gerade mehr so nach innen gerichtet sind. Und dann liebt der andere vielleicht mehr, aber das kann sozusagen nach einer gewissen Zeit auch wieder wechseln. Und manchmal lieben vielleicht auch einfach beide gleich doll. Aber das trifft halt für mich jetzt nicht nur auf Beziehungen zu, sondern eben auch genauso aufs Unternehmen. Also es gibt ja auch Phasen, wo ich mein Unternehmen gar nicht liebe. Und dann gibt es Phasen, wo ich mein Unternehmen total dolle liebe und dann liebt es mich auch manchmal wieder zurück.
Ja.
Das kommt auch vor.
Stimmt.
Also von daher, das ist wirklich, glaube ich, ein Thema, was sich durchs ganze Leben zieht und nicht mit der Form der Beziehung zu tun hat.
Ja. Also ich finde das total spannend, was du sagst.
Und selbst mit Kindern ist es ja so. Ja, also gibt es auch diesen schönen Spruch, Entschuldigung, dass ich nochmal ins Wort gefallen bin, aber keine Ahnung, mit 3, Mama ist die Größte.
Ja.
Mit 6, so Mama, okay. Mit 13 so, Mama hat überhaupt gar keine Ahnung. Mit 20 so, warte mal, müssen wir jetzt mal Mama fragen. Ne, und so weiter und so fort. Und mit 50 irgendwann könnte ich doch mal Mama fragen. Mama war die Größte wieder, so.
Ja.
Und auch das sind Zyklen und Wellen und Entwicklungsphasen, wo die Liebe auch schwankt. Und als Teenager, wenn du einen Teenager zu Hause hast, gibt es auch Momente, wo du denkst, so, ich klatsch dich an die Wand, kratz dich ab und klatsch dich nochmal an die Wand. Du regst mich auf. Raus hier. So. Und im nächsten Moment, oh nein, er hat mir keine WhatsApp geschrieben. Was ist passiert?
Ja, oder ich sag mal so, du selber sag mal, kritisierst in Anführungsstrichen oder schimpfst mal über dein Kind. Und denkst du, ach, das kann er doch jetzt nicht so machen und dies und das. Und irgendwann schimpft mal jemand anders über dein Kind und denkst so,
ich töte dich.
Sag mal, was für eine Unverschämtheit, ne?
Genau.
Also es ist schon, ja. Ja.
Also was ich noch, einen Punkt habe ich noch, den ich da total spannend finde, weil tatsächlich ist das auch mein Ansatz gewesen, dass ich denke, ja, okay, also auch wieder so ein Punkt, wo ich mich gerne vergleiche. Ich bin ja nur eine kleine Unternehmerin und dann habe ich immer das Gefühl, ich habe ja wenig Impact. Mhm. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ja, okay, ich kann jetzt nicht politisch irgendwie Riesenberge versetzen, aber was ich machen kann, ich kann ja in meinem Team einen guten Samen setzen. Und das habe ich ja versucht während Corona und das mache ich immer noch, dass ich sage so, die Menschen, die unmittelbar um mich rum sind, da kann ich doch wirken. Da kann ich doch versuchen, in Anführungszeichen alles gut oder alles richtig zu machen oder das, was ich für moralisch wichtig und vertretbar halte. Und das ist ja das im Prinzip, was sie sagt. Zuerst in deiner Familie und dann beim Nachbarn und quasi sozusagen ja im Kleinen wirken. Weil dann geht ja der Kreis, macht sich ja größer. Dann wirkt wieder jeder in diesem Kreis, wirkt ja auch wieder nach außen. Und so multipliziert sich das ja hoffentlich. Und gibt quasi wie so eine Welle. Und deswegen, also da erkenne ich mich echt wieder. Das finde ich sehr, sehr gut und sehr treffend.
Ich glaube, dass es auch gar nicht wichtig ist, wie, was du eben gesagt hast, du bist eine kleine Unternehmerin. Also in meinen Augen bist du das nicht, aber ich weiß, was du meinst. Also du meinst jetzt anhand von der Größe deines Teams vielleicht oder so, aber dieses wirklich bei sich zu schauen und die Welt um sich herum auch irgendwie besser zu machen, wenn das tatsächlich dann jeder macht,
ist, ja, glaube ich, schon ein paar Schritte weiter.
Der war schon ein paar Schritte weiter. Aber es, also so, und deswegen, also teile ich das tatsächlich nicht, was du eben gesagt hast, dass du eine kleine Unternehmerin bist und dass du das, dass du da nicht den Impact hast. Das sehe ich tatsächlich so nicht. Also du triffst ja auch so viele Menschen, du triffst ja so viel mehr Menschen, als ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben noch treffen werde. Also das ist ja so, ich finde das ja immer so kurios, wenn wir uns eigentlich so unterhalten, was bei uns so los ist. Und da denke ich mir so, oh, die Nancy, die erlebt in einer Woche das, was du irgendwie gefühlt in 6 Monaten irgendwie, ja? Aber es ist ja auch so gewählt, sage ich mal so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ne?
Ja.
Also, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich möchte mit dir nicht tauschen, möchte ich tatsächlich nicht. Aber ich finde das manchmal super spannend, was du dann so machst.
Ja, also, ich sehe ja nur meine Sicht der Dinge und witzigerweise hat eine andere Freundin das auch gerade so formuliert, dass sie gesagt hat, wir sehen uns ja einmal die Woche oder zweimal die Woche sehen wir uns und wenn du dann erzählst, was du da in den vergangenen Tagen gemacht hast, dann ist schon wieder eine ganze neue Welt bei dir irgendwie gefühlt.
Genau.
Und ich weiß gar nicht, ob ich... Ja, ich glaube nicht, dass ich es ohne wollte. Also ich weiß gar nicht, wie es ist. Auf der einen Seite wünsche ich mir ja immer ein bisschen Stille und Ruhe und Kontemplation. Mhm. Und auf der anderen Seite sind dann aber auch so viele spannende Dinge, die sich mir eröffnen, dass ich denke, ja, das muss ich jetzt machen. Das war auch.
Das verstehe ich voll. Aber das würde mich also wenn ich auf so einer Veranstaltung bin, dann da macht mir das auch Freude.
Ja.
So, dann bin ich auch gerne da. Aber wenn ich dann wieder nach Hause komme, dann bin ich komplett, also mein sozialer Akku oder wie man das auch immer nennt, der ist komplett unten. Der ist gar nicht mehr existent. Ich mag dann auch nicht mehr. Und dann bin ich auch, also mir gibt das keine Energie, sage ich mal so. Also mir gibt das mit den vielen Menschen keine Energie. Ich finde das total spannend, dann zu hören und zu mich zu unterhalten oder so. Aber ich habe das Gefühl, ich kriege dann so viel mit um mich rum, dass mein Gehirn das wahrscheinlich nicht so schnell oder so gut verarbeitet.
Da bin ich komplett bei dir. Das geht mir ganz genauso. Deswegen glaube ich, werden viele erstaunt, wie todlangweilig ich privat bin.
Stimmt, manchmal hat man so den Eindruck, du schläfst fast ein oder so.
Ja, aber also... Keine Ahnung, also meine Abende bestehen halt nicht daraus, dass ich noch irgendwie 2 Actionkracher und 5 Serien gucke oder dass ich dann mich noch exzessiv mit Freunden treffe oder noch mal im Ort gucke, was es noch alles Schönes gibt oder auf sämtliche Festivitäten rennen muss. Das mache ich halt nicht. Sondern bei mir sind die Abende, wenn ich hier auch für mich alleine bin, komplett ruhig, dann beschäftige ich mich nur mit mir und meinen Themen, also schon auch beruflich und so, aber da bin ich auch komplett abgeschottet im Prinzip, da habe ich kaum Kontakt, weil ich das genauso brauche, da bin ich voll bei dir, also wenn ich so Veranstaltungen habe mit vielen Leuten, dann kostet mich das Energie und ist nicht so, dass ich da rausgehe, also ich bin inspiriert, ja, und ich komme mit 1000 neuen Ideen, aber auch die wollen ja verarbeitet werden.
Ja, eben, genau.
Und mittlerweile wähle ich auch viel krasser aus. Das merkt man nur nicht so, weil im Moment die Angebote an neuen Veranstaltungsmöglichkeiten einfach so in die Höhe geschossen sind und ich grundsätzlich immer erstmal allem total neugierig gegenüber bin. Und das dann erstmal mir angucke, aber dann sage ich mal schnell merke, okay, also das ist jetzt gar nicht meine Veranstaltung. Also zum Beispiel habe ich auch eine Einladung aufs Oktoberfest, sogar auch mit Business-Hintergrund. Und dann weiß ich, also nee, da brauche ich nicht hin. Das ist nicht die Form von Veranstaltung, die ich machen möchte. Weil das sind mir zu viele Leute und klar kann ich theoretisch da Leute kennenlernen, aber dann schreie ich mich da irgendwie 3 Stunden im Zelt an, Irgendwie wird auch noch Alkohol nebenbei getrunken und nee, also das ist nicht das Format, was ich möchte für mich und deswegen lehne ich dann jetzt sowas ab. Aber andere Formate probiere ich halt und entweder, wenn es dann gar nichts für mich ist, gehe ich einfach vorzeitig oder ich weiß dann, aha, okay, jetzt habe ich das einmal gesehen, dann gehe ich da nicht wieder hin. Aber natürlich, logischerweise, wenn jeden Tag was Neues dazu kommt, dann muss ich das auch alles erst probieren und dann ist es trotzdem viel. Ja, muss man einfach so sagen. Aber lass uns mal zurückkommen zum gut gelebten Leben. Nur weil ich meins nicht so richtig im Griff habe, müssen das ja nicht alle so machen. Also auch ich bin ja auf der Suche nach einem gut gelebten Leben und letztendlich geht es ja darum, dass wir irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen und denken, ja, war geil, habe ich alles richtig gemacht, es gibt nichts zu bereuen, oder?
Ja, also ich, das ist tatsächlich auch etwas, was ich hundertprozentig unterschreibe und deswegen habe ich auch Entscheidungen in meinem Leben auch so getroffen, wie ich sie getroffen habe. Eigentlich genau deswegen. Und bei mir ist das ja tatsächlich so, dass ich ja teilweise manchmal so bei kleineren Dingen mir viel mehr Gedanken mache über Konsequenzen, über, ich weiß nicht, über irgendwas, als bei so großen Dingen. Da denke ich immer so, ach komm, das wird schon, mach mal. Da bin ich tatsächlich nicht sehr ängstlich. Also weiß ich, da habe ich so ein Vertrauen in mich, in meinen Plan, ich habe keine Ahnung, dass ich manchmal Dinge einfach dann tue. Und bis jetzt habe ich es nicht bereut. Und dieses, was du sagst, später mal zurückzuschauen und zu denken so, ja, das hätte es ja immer mal gerne gemacht. Und wobei ich auch sagen muss, es ist natürlich auch so, dieser Gedanke, wenn du auf dem Sterbebett liegst oder wenn du irgendwann im Schaukelstuhl sitzt, ist ja wurscht. Also man muss ja auch nicht immer gleich sterben dabei, sondern vielleicht ist man auch einfach, ich sag mal, älter und sitzt jetzt irgendwo sehr ruhig irgendwo und überlegt oder reflektiert sein Leben. Das reicht ja schon, man muss ja nicht immer gleich sterben. Aber da denke ich mir immer so, ja, das ist aber auch so eine, diese Antworten, die du dann gibst, gibst du dann ja teilweise auch aus so einer sehr komfortablen Situation meistens. Das heißt, es zwingt dich jetzt ja auch keiner mehr, den Bungee-Sprung zu machen, wenn du das mit 80 sagst. Weißt du, was ich meine? Also im übertriebenen Sinne.
Ja, ja.
Oder es sagt jetzt ja auch keiner mehr, ja, mein Gott, dann gründe doch das Unternehmen. Weil es macht ja keiner, sondern das ist ja so dieses, also ich glaube tatsächlich, dass so diese großen Sachen, wo manche dann so denken, so, oh nee, wie würde ich mich jetzt nicht trauen oder so, das ist oft gar nicht so die große Sache. Also so, aus der Rückschau betrachtet, klar bereut man dann, denke ich, Sachen, aber ich glaube, man bereut viel mehr Dinge, die man vielleicht jemandem nicht gesagt hat, Dinge, die man nicht mehr zurückholen kann. So dieses, auch Menschen, die nicht mehr da sind, dass du vielleicht denkst, ich hätte gerne mehr Zeit mit dir verbracht oder ich hätte dir gerne das oder das gesagt. Das kann aber auch sein, dass du sagst, ich hätte nicht so lange an einer Person festgehalten oder ich hätte dem viel eher mal meine Meinung gesagt. Und das ist aber, glaube ich, wie gesagt, aus einer sehr komfortablen Situation auch irgendwann, weil du hast ja nichts, in dem Sinne hast ja nichts zu verlieren. Also du sitzt ja da.
Aber ich bin nicht so sicher, dass ich glaube, dass wir beide Menschen sind, die sehr, sehr gut in ihrem Leben angekommen sind. Ich glaube aber schon, dass es auch Menschen gibt, die am Lebensende zurückblicken und sagen, warum habe ich die Chance nicht ergriffen? Oder warum bin ich so lange in diesem Leben geblieben und habe nicht das andere genommen? Oder warum, ja, habe ich die und die Entscheidung getroffen? Und tatsächlich finde ich die Frage nach dem Tod, das ist ja auch tatsächlich einfach ein Instrument aus dem Coaching. Weil es berührt unmittelbar was in uns, wenn wir uns die Frage stellen, wenn wir morgen die Nachricht kriegen, wir haben noch 4 Wochen zu leben. Was sind die Dinge, die uns jetzt wirklich wichtig wären, die wir wirklich noch unbedingt machen müssen, die wir noch klären müssen? Das ist so eine starke Frage, wenn du das zulässt, dieses Gefühl, dass du sofort weißt, wo es in deinem Leben nicht rund läuft. Mhm. Und das ist eigentlich, geht ja dann nicht darum, alles sofort umzuschmeißen, sondern dann zu sagen, okay, ich spüre ja was, da gucke ich jetzt mal hin. Dann muss ich vielleicht was verändern. Bin ich vielleicht im falschen Beruf? Bin ich vielleicht in der falschen Beziehung? Von mir aus lebe ich in der falschen Stadt oder in der Stadt statt auf dem Land oder lebe ich auf dem Land und wollte eigentlich immer in die Stadt. Es können ganz, ganz viele Sachen sein. Es können kleine Dinge sein. Es kann aber auch so sein, dass ich sagen würde, nee, Ich bin fein mit mir, tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in 4 Wochen nicht mehr da sein möchte. Aber wenn ich jetzt mir das so überlege, wo ich gerade stehe, ich habe alles richtig gemacht bis hierhin. Ich finde diese Frage total wichtig und ich würde es empfehlen, sich die selber immer mal regelmäßig zu stellen. Also vielleicht jetzt nicht jede Woche, aber einmal im Jahr kann man die sich auf jeden Fall stellen.
Ja gut, wenn du das jetzt unter dem Gesichtspunkt siehst, ja, gebe ich dir recht.
Weil jetzt können wir noch was ändern. Das ist das, was du sagst. Mit 80 wirst du den Bungee-Jumping-Sprung nicht mehr machen. Ja, also klar wirst du es relativieren und sagen, ja gut, also
war jetzt auch so ein random Beispiel, genau, aber ich meine einfach nur so dieses, es wird dann keiner mehr zu dir dann irgendwie sagen, so, naja, das kannst du ja morgen noch machen. Also weißt du, also das ist ja irgendwann auch vorbei. Also, und wo du was von Chancen gesagt hast, ich fand das, wir hatten uns ja mal drüber unterhalten, dass wir, also du hast mir ja mal den Tipp gegeben, zum Beispiel, dass ich mir so einen Filter einbauen soll für mich selber, weil ich ja jemand bin, ich bin ja sehr schnell on fire für irgendwas. Und bin dann auch gleich so, oh, okay, wir machen das. Und das führt bei mir dann erstmal immer irgendwann zu so einem Chaos irgendwie in mir.
Ist aber auch lustig, dass ich dir empfehle, einen Filter einzubauen.
Ja, hast du mir eingebaut. Also,
und ich selber?
Eingebaut von Nancy Nielsen, höchstpersönlich. Aber pass auf.
Könntest du mir den Filter bitte auch einbauen?
Ich baue dir den Filter auch ein. Aber weißt du, was ich ganz spannend fand? Ich habe ein Interview gehört mit Verona Poth. Mhm. Und Verona Poth hat gesagt, dass sie zu allem immer Ja gesagt hat. Mhm. Weil sie der Meinung ist, dass manche Chancen nie wiederkommen. Mhm. Also sie hat das am Beispiel festgemacht, dass sie von Alex Christensen in einer Diskothek in Hamburg angesprochen wurde, ob sie singen kann. Und da hat sie gesagt, ja. Mhm. Konnte sie natürlich nicht, haben die dann irgendwann auch festgestellt. Ja, haben sie dann für sie aber anders, also gut gelöst. Sie musste nur eine Zeile singen und das hat dann auch gut funktioniert. Und das hat sie von ihrer Mutter gelernt. Dieses, sag erstmal ja. Und das andere regelst du dann auf dem Weg.
Ja.
Und da habe ich so gedacht, ja, das ist auch eine Perspektive. Aber die bringt mich dann, oder da sieht man ja, in was für eine Situation man dann zum Beispiel kommt, wie sie das so erzählt hat. Andersrum ist das natürlich auch der Anfang von einer Karriere gewesen, sozusagen. Ne? Also deswegen, aber glaube ich, muss man für sich da vielleicht so ein Mittelmaß finden, zu was man spontan vielleicht doch mal Ja sagt, auch wenn man vielleicht, ich sage mal, Angst hat oder denkt, ich kann das nicht. Oder eben wie jetzt in meinem Fall, dass ich manchmal so denke, so, ich habe einfach dann zu viel auf meinem Zettel. Ich verliere dann den Fokus. Ich weiß auch noch gar nicht so ganz genau, wo ich dabei rauskomme. So. Das finde ich schwierig, das für sich tatsächlich zu entscheiden. Und dann rückblickend auch irgendwann zu irgendwie, was ist mit dieser Chance gewesen, die du vielleicht, oder war das eine Chance, die du einfach so weggeschnippt hast oder so, oder die du nicht wahrgenommen hast, oder die wird dich vielleicht nicht mehr kommen. Und ich habe immer überlegt, was das bei mir hätte sein können. Mir ist jetzt was Großes tatsächlich noch nicht so eingefallen oder ich habe es nicht bemerkt.
Ich glaube aber, dass das tatsächlich auch zwei unterschiedliche Dinge sind. Das eine ist dieses, ich traue mich nicht, Ja zu sagen, oder ich zögere Ja zu sagen, weil ich es mir nicht zutraue.
Ja.
Und das andere, dass ich denke so, oh nee, das schaffe ich jetzt einfach nicht. Mhm. Bei beidem musst du letztendlich so ein bisschen den Filter drin haben. Ist es jetzt nur ein shiny object? Mhm. Wirkt es toller, als es ist? Aber ich glaube, tief im Inneren wissen wir sehr gut, das ist jetzt eine krasse Chance. Und wenn wir wissen, das ist eine krasse Chance und es ist nur dieses so, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich hatte das jetzt auch gerade in der Rede formuliert. Dann sollten wir wirklich wir sollten einfach zugreifen und das genauso machen wie Verona Poth, weil wir wachsen in diese Situation rein. Ja, und was ist denn, also es gibt wenig Situationen, wo es so schlimm ausgehen kann. Also ich meine, gut, wenn dich jemand fragt, ob du jetzt mal Lust hast auf eine Operation am offenen Herzen bei jemand anderem, dann würde ich sagen, das würde ich vielleicht ablehnen, weil da würde ich doch sagen, da könnte ich jetzt, die Expertise werde ich mir auf dem Weg wahrscheinlich nicht mehr drauf schaffen. Aber solange quasi niemand anderes damit beschädigt werden kann und das halt nur im schlimmsten Fall peinlich für dich wird, weil es halt nicht funktioniert hat, dann ist es eigentlich ja so what, dann versuch's. Und ich glaube, wir wissen ganz genau, was wir können und was wir nicht können.
Ja.
Es ist eher so dieses so, ach, was werden die anderen sagen? Und ach, wenn ich es doch nicht hundertprozentig hinkriege. Und das ist so, da sind wir oft unsere stärksten Kritiker. Satz noch, wenn wir was wirklich wollen, dann schaffen wir uns auch die Zeit dafür.
Das stimmt. Das stimmt.
Weil dann richten wir den Fokus auch anders aus. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, nee, also wie soll ich denn das jetzt noch? Oh nee, also das wird mir jetzt einfach zu viel, dann ist es, glaube ich, auch nicht das Ding, was wirklich zündet bei dir.
Ja, das kann sein. Fand ich eine sehr spannende Geschichte, als sie das so erzählt hat, wo ich so dachte, so ja, cool irgendwie. Und ganz ehrlich, also wenn du sagst, nur weil man sich vielleicht etwas nicht zutraut und vielleicht wird es peinlich oder so, aber sorry, im Endeffekt ist das ja die beste Story irgendwann, die du irgendwie erzählen kannst, ne?
Genau, richtig.
Gerade wenn du jemanden vielleicht Mut machen willst oder so und sagst, hey, komm, also das, ich sag mal, das, was du dir jetzt ausmalst, ich erzähl dir mal, was mir mal passiert ist und dann gucken wir mal, was peinlicher ist oder so, ob du weißt, was ich meine. Und ich finde, auch das ist ja etwas, womit man ja auch, ich finde, Humor regelt dann so viel.
Ja.
Also es regelt so viel in deinem Leben, dass du wirklich auch über dich selber lachen kannst. Finde ich so wichtig. Finde ich so wichtig. Also ich finde, jemand, der sich immer so bierernst nimmt und alles, was er macht,
oh Gott, wie traurig,
immer alles so hundertprozentig und alles ist toll und alles ist fein. Und jemand ist immer irgendwie so, ich sag mal, über allem. Finde ich ganz schrecklich. Und ich finde einfach auch, seine Schwächen auch zu kennen und mit denen dann auch zu spielen und zu sagen, hey, sorry, ja, so bin ich halt, ne? Und dafür kann ich halt andere Sachen.
Und ich finde auch, wenn wir uns solche Dinge trauen, die wir, wo wir eigentlich denken, Gott, das ist jetzt mindestens zwei Nummern zu groß für uns. Mhm. Ich mag da diese Perspektive, das hatte ich, glaube ich, von Veit Lindau, wer den kennt, ist auch ein ziemlich bekannter Coach, dass das Leben dir da eine Trainingsmatte anbietet, auf der du einfach Dinge nochmal trainieren, nochmal üben kannst, weil ja, wir wollen uns ja entwickeln. Wird ja keiner von uns mit dem ultimativen Wissen und der Erfahrung und dem Können geboren, sondern wir müssen immer wieder üben und wir müssen halt auch mit 45, 50, 55, 60 nochmal üben. Und auch da können wir wieder auf neue Trainingsmatten gehen. Die Themen verändern sich, richtig, aber dann zu sagen, ach nee, ach, das kann ich nicht mehr und das will ich nicht mehr. Gut, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber
also,
das sind halt die großen Chancen.
Ja, was ich aber auch noch wichtig finde, ist, dass du irgendwann zum Beispiel auch weißt, womit du deine Zeit nicht mehr verbringen willst. Das finde ich auch ganz wichtig, ne? Dass du jetzt sagst, ja, okay, verstehe ich, dass das jetzt alle toll finden würden, wenn ich das jetzt nochmal so machen würde, aber du so denkst, ach, come on, weißt du, nee, also damit verbringe ich jetzt, dafür ist mir meine Zeit jetzt tatsächlich auch zu wertvoll sozusagen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass du das für dich auch irgendwann klar hast, auch zu sagen, nee, das will ich jetzt echt nicht mehr. Und das kommt, finde ich, je älter du wirst, je stärker wird das. Aber ich finde, das kann man auch ruhig entwickeln, wenn man noch sehr, sehr jung ist, dass man irgendwann denkt, ja, nee, also das kann jetzt gerne mal jemand anders machen, habe ich jetzt 100 Mal gemacht und ja, ist irgendwie immer nur für die anderen und nie für mich.
Hm. Ja, bin ich total bei dir. Da möchte ich mal noch auf ein, zwei Bausteine kommen, die mir total wichtig erscheinen für ein gut gelebtes Leben. Und zwar würde ich dazu zählen, dass du deine Werte klar hast, dass du in deinem Alltag autonom bist, also dass du Herrin deiner Entscheidungen bist, dass du eine gewisse Meisterschaft in deinem Leben erreichst, in wenigstens einem Bereich vielleicht, dass du einen Sinn für dich gefunden hast. Ich würde aber auch sagen, dass ganz wichtig ist, dass du eine gute finanzielle Basis hast.
Mhm.
Also ich weiß für mich, dass ein Leben in finanzieller Not kein gut gelebtes Leben wäre. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt ein großes Auto fahren muss und keine Ahnung, ein Haus haben muss und 5-mal im Jahr in Urlaub fahren muss. Das ist für mich nicht eine finanzielle Basis, sondern für mich ist, dass man nicht überlegen muss, kann ich mir jetzt was zu essen kaufen? Kann ich mir ein Buch kaufen? Kann ich mir den Kurs, die Bildung leisten? Muss ich Angst um meine Existenz haben? Das sind für mich so wie ich das definieren würde.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es sozusagen relativ klein definiert ist, ist es trotzdem wichtig. Gibt es für dich Punkte, wo du sagst, das gehört für dich zum gut gelebten Leben dazu?
Im Grunde hast du alles gerade eben aufgezählt.
Gesundheit habe ich vergessen.
Ja, gut, das hattest du im Vorfeld, glaube ich, schon einmal gesagt, ne? Also Gesundheit Gesundheit haben wir in gewisser Maße schon Einfluss, aber auch nicht zu 100%. Da muss man tatsächlich oder das, ja, einfach das Beste für sich draus machen. Und ich glaube, Gesundheit, also ich war mal an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich so gedacht habe, wenn ich mich, also wo ich dann denke, du musst dich jetzt einfach nach vorne stellen, sonst wirst du krank. Weil ich glaube, aus gewissen Situationen entstehen Krankheiten. Also da bin ich fest von überzeugt. Und da habe ich so für mich gedacht, nein, du musst dich jetzt einfach nach vorne stellen und du musst es für dich irgendwie so. Und das ist ein Teil des gut gelebten Lebens für mich, dass man sich dann selber auch als Priorität setzen kann, seine Familie und dass du, ja, also.
Es fasst ja ineinander.
So ein komplexes Thema. Also das ist ja so, eigentlich sind es teilweise sehr einfache Sachen, wenn man das einmal so runterliest. Aber wenn man sich das so für sein Leben vorstellt, dass du das wirklich auch alles so für dich auch lebst, das ist nicht so einfach, finde ich.
Nein.
Es ist nicht einfach. Es hört sich einfach an. Also es hört sich immer einfach an. Lebe nach deinen Werten. Ja, klar, mache ich. Und zack, machst es dann doch wieder nicht wegen irgendwas. Also, und da muss man halt dann noch immer wieder hinschauen. Und also ich finde, dieses Thema geht so tief. Also.
Ja, es ist im Prinzip ein gut gelebtes Leben, wie so eine riesige Maschine.
Ja.
Und du drehst so an einem kleinen Rädchen, so, zum Beispiel so, ich kümmere mich jetzt mal mehr um mich. Mhm. Automatisch geht natürlich bei den anderen, sie kümmert sich weniger um uns, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Dein Akku hat von mir aus, wenn du gut bist, hat er 100%, bei uns hat er wahrscheinlich noch 60%. Das heißt, wir müssen ununterbrochen Entscheidungen treffen, wo packe ich meine Aufmerksamkeit hin und wo nehme ich sie wieder weg. Also wir können ja gar nicht an allen Punkten gleichzeitig gleich stark agieren. Und das beschreibt genau das, was du sagst, sonst greift alles ineinander. Wenn ich meine Werte nicht klar habe, dann kann ich wahrscheinlich nicht gut autonom reagieren, weil dann haben andere Leute immer wieder die Chance und die Möglichkeit, mich in irgendeine Ecke zu schubsen. Und wenn ich mich in eine Ecke schubsen lasse, dann bin ich wahrscheinlich, geht's mir irgendwann nicht gut. Und dann hat das Auswirkungen auf meine Gesundheit und auf meine Beziehungen. Keine Ahnung, wenn mir die finanzielle Basis fehlt, dann bin ich auch nicht autonom, weil dann muss ich auch das machen, was die Leute sagen, die mir irgendwo Geld geben. Und das sind so ganz, ganz viele Dinge, die dann eben ineinander greifen und wo wir halt, wie du sagst, immer wieder justieren und immer wieder gucken, wo stehe ich gerade. Deswegen finde ich diese Frage mit dem, okay, was wäre, wenn ich in 4 Wochen tot bin, ist zwar krass, aber finde ich, setzt vieles gut ins Verhältnis. Auch zum Beispiel auch so eine Möglichkeit ist ja, sich selber eine Grabrede zu schreiben.
Oder schreiben zu lassen.
Schreiben zu lassen, aber was möchte ich, dass an meinem Grab gesagt wird über mich? Was würde ich selber an meinem Grab sagen wollen? Also wenn ich noch die Chance hätte, das selber zu, bei wem möchte ich mich ultimativ nochmal bedanken? Was möchte ich in meinem Leben hervorheben? Was waren die geilsten Sachen? Was bedauere ich vielleicht? Und so weiter und so fort.
Weißt du noch, wo wir das mal gemacht haben?
Nee. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht in meinem Leben, deswegen.
Also ich habe es einmal gemacht in meinem Leben und zwar auf der Veranstaltung von Christian Bischoff.
Ach, unser Freund.
Unser Freund. Da haben wir das gemacht.
Okay.
Da, ich weiß gar nicht, da hat er das erzählt von dem Sohn von Helmut Kohl. Mhm. Der hat sich ja, glaube ich, mal versucht, das Leben zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich glaube ja.
Könnte sein, ja, ich glaube. Ah, die Mutter hat doch auf jeden Fall versucht, sich das Leben zu nehmen.
Oder das?
Nee, die hat sich das Leben genommen, Mensch.
Sorry, ich bringe jetzt auch völlig alles durcheinander. Also,
egal.
Ja, Entschuldigung, also sowas.
Also, Hannelore Kohl hat sich das Leben genommen, weil sie so eine ganz, ganz schlimme Sonnenallergie hatte.
Das stimmt, da hast du recht. Genau so war es irgendwie. Und der hat irgendwie, glaube ich, diese Übung auch in seinem Buch damals gehabt. Und wir haben diese Übung bei Christian Bischoff gemacht. Und ich fand sie auch sehr tiefgehend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die hat mich auch sehr beschäftigt. Mehr kann ich dazu gar nicht mehr so sagen. Also ich fand es auch so ein bisschen, das ist halt auch sehr, es geht sehr, 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 sehr tief. Ne?
Ja, naja, weil wir natürlich dazu neigen, also ich meine, es möchte ja keiner immer, also wir können auch gar nicht immer am Rand der Katastrophe leben. Selbst in schlimmsten Situationen. Meine Freundin sagt immer, du gewöhnst dich an alles. Und dann haben wir irgendwann nochmal irgendwo aufgeschnappt oder du stirbst innerhalb von 2 Jahren. Also ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja, aber am Ende ist es so, wenn du dich nicht an Situationen gewöhnst, das heißt ja nicht, dass du sie gut findest, aber du lernst damit irgendwie umzugehen, dann musst du ja sterben, weil das würde ja unendlich kollidieren. So. Das heißt also, wir schaffen uns in jeder Situation in irgendeiner Form einen Alltag, wie auch immer der aussieht. Und um diesem Alltag aber entkommen zu können, brauchen wir solche krassen Fragen, die mal richtig an unser Innerstes rangehen und mal aufbrechen. Und Todesangst oder dieser Bezug zum Tod ist halt ein sehr, sehr starkes Gefühl, was dich da sofort rausholt. Also aus diesem Alltagstrott und diesem, ich soll jetzt über den Sinn meines Lebens nachdenken, nee, da habe ich jetzt keine Zeit, ich muss jetzt den Kindern noch die Brote schmieren und dann muss ich noch 5 Angebote machen und übrigens habe ich dann heute Nachmittag noch ein Meeting und dann noch das und das. Also,
ich kann weiß jetzt nicht sterben, sorry. Nicht mal, keine Zeit.
Ja, gut, also und dann ist halt aber die Frage, genau, was wäre denn jetzt, wenn, aber du gehst zum Arzt, du hast eine Routinekontrolle und der sagt, es tut mir total leid, aber sie haben Krebs im Endstadium. Was ist denn da? Und das lässt sich, glaube ich, schon kurz innehalten.
Das lässt dich nicht nur kurz innehalten, das bremst dich einmal komplett aus und wirft dich aber sowas von aus deiner Bahn, in der du...
Also wenn das in Wirklichkeit passiert,
die
ja.
Die ganze Zeit...
Aber wenn du da einfach jetzt mal sozusagen theoretisch drüber nachdenkst, du musst ja nicht warten, bis solche Ereignisse auftreten.
Also das, was ich glaube, was du vorhin schon gesagt hast, ist, dass du plötzlich genau weißt, was richtig und was falsch in deinem Leben ist, das weißt du. Und ich glaube, du weißt auch plötzlich... wofür du wirklich keine Energie mehr geben willst, wo du wirklich sagst, nie wieder würde ich das und das machen. Oder also dieses, da wirst du, glaube ich, sehr, sehr, sehr klar.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Genau.
Da möchte ich nichts hinzufügen. Es war mir wie immer ein Fest. Also wir sind uns eigentlich, gutes Leben, wie gelingt ein gutes Leben, ist ein Riesenthema. Das kann man gar nicht so in einer Stunde mal abhandeln. Und das ist auch sehr, sehr individuell. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wie immer, und freuen uns, wenn ihr die Glöckchen bimmelt, die Sterne setzt, die weiß ich nicht was, Bewertung schreibt, uns teilt, uns empfiehlt und so weiter und so fort. Und wir hören uns an dieser Stelle nächste Woche wieder.
Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.
Das war's für heute bei Business Blabla. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann...
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.